Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxis-Pitch, euer Podcast hier auf hardwarewartung.com. Die erste Ausgabe 2026, ein gutes neues Jahr euch allen und natürlich auch ein gutes neues Jahr dir, Yusuf. Schön, dass wir uns hier wieder treffen zu einer neuen Podcast-Folge.
Ja, danke Christian, dir auch. Frohes neues Jahr und frohes neues Jahr an alle Hörer natürlich.
Ja, das wird ein spannendes Jahr werden. Ich glaube, so viel können wir schon verraten. Jetzt nicht nur im weltpolitischen Sinne, das haben wir ja alle mitbekommen, sondern auch im Bereich Technik und insbesondere auch KI. Und ja, wir haben auch wieder einiges mitgebracht, was in den letzten Tagen passiert ist, was schon mal so ein bisschen eine Orientierung geben kann für den weiteren Verlauf des Jahres. Aber ja, anfangen möchte ich gerne mit etwas passend zum Podcast, was Praxisorientierten. Wir reden ja hier immer viel über KI und sicherlich möchte ein oder andere auch mal selber ein bisschen tiefer einsteigen in die Grundlagen der ganzen Technologie, generative KI und was man damit machen kann. Und ich bin da auf einen Online-Kurs gestoßen, den die Harvard University anbietet. Kann man kostenlos absolvieren und da gibt es verschiedene Module in kleinen, leicht verdaulichen Häppchen, immer so in 5 bis 10 Minuten Videos. Es gibt auch Folien dazu. Und ich glaube, dass das einen ganz guten Überblick vermittelt. Und wenn man das durchlaufen hat, dann kann man da schon ganz gute Einblicke bekommen in die ganze Technik. Also ich habe mir vorgenommen, das auch mal durchzumachen. Ich glaube, eine halbe Stunde am Tag kann man da schon mal investieren und dann hat man da auch dann einen greifbaren Erfolg. Es gibt aber nicht nur diesen Kurs, es gibt auch viele weitere. Yusuf, du hattest ja im Vorgespräch auch schon ein paar genannt. Ich glaube, auch vom MIT ist da was dabei, richtig?
Genau, es gibt auch einen ähnlichen Kurs vom MIT. Aber es gibt aktuell, gerade von so größeren Universitäten sehr viele so Gratiskurse. Und ich stimme dir zu, also jeder, der auch nur ein bisschen Zeit irgendwie sich ersparen kann oder irgendwie rausholen kann aus seinem Arbeitsalltag, sollte sich spätestens dieses Jahr mit dem Thema beschäftigen und versuchen, irgendwie irgendwo Kleinigkeiten irgendwie dazuzulernen, weil ich glaube tatsächlich, es wird jetzt nicht mehr lange dauern und wir müssen alle dabei sein, ja. Also wir müssen immer mehr mit dem Thema AI auseinandersetzen und immer mehr verstehen und vor allem die glauben, dass es sie nicht betrifft, gerade die sollten sich das anschauen, weil es wird alle treffen und die beste Möglichkeit, sich dem irgendwie zu wappnen, ist, sich selbst weiterzubilden. Und es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viel freies Angebot an Trainingsunterlagen. Einfach jeden Tag 10 Minuten, Viertelstunde, vielleicht eine halbe Stunde reicht aus und man kann wirklich viel, viel, viel voranbringen und experimentieren natürlich.
Und ich bin auch in dem Zusammenhang noch auf ein Zitat gestoßen, was eigentlich sehr gut passt dazu. Und zwar ist es von Hemant Taneja, CEO von General Catalyst. Das ist so ein internationaler Venture-Kapitalgeber auf einer Konferenz in den USA, auf der CES. Und er hat gesagt, die Idee, dass wir jetzt 22 Jahre lernen oder eine Ausbildung genießen und dann 40 Jahre arbeiten, die gilt nicht mehr. Also im Prinzip geht es jetzt darum, lebenslanges Lernen und gerade für diejenigen, die jetzt in Bereichen arbeiten, die von KI betroffen sind, gilt das umso mehr. Also die Empfehlung oder der dringende Rat ist, sich so früh wie möglich mit der Technologie zu beschäftigen und da immer auf dem neuesten Stand zu sein. Das ist die beste Möglichkeit, dann auch sich unersetzbar zu machen. Also kann ich also wirklich jedem nur empfehlen.
Ich meine, ich muss ehrlich gesagt sagen, den Ratschlag hätte ich vor 15 Jahren auch schon gegeben. für mich galt immer, ein dauerhaftes Lernen und ein kontinuierliches Veränderungsmanagement ist quasi die Grundlage. Und ich rede ja hier auch immer wieder von Antifragilität und von Resilienz und die beste Methode, um das aufzubauen, ist, sich regelmäßig irgendwelchen Krisensituationen auszusetzen und daraus zu wachsen oder auch immer wieder zu zerbrechen und wieder aufzustehen. Also Und ich glaube, tatsächlich dieser Gedanke und das Zitat ist wirklich ein sehr passendes. Dieser ganze Ansatz auch der akademischen Welt ist jetzt endgültig gebrochen. Wir dürfen nicht mehr auf vergangenes Wissen setzen, sondern wir müssen uns kontinuierlich weiterbilden, und zwar immer am Laufe des, also am Rande der Entwicklungen. Weil historische Lerngrundlagen verändern sich jeden Tag. Selbst in der Forschung und selbst auch in allen möglichen Bereichen. Ja. Viele werden natürlich sagen, ja, aber wenn ich in der Supermarktkasse sitze, dann was brauche ich das? Ja, ja, das stimmt. Du wirst es vielleicht bei der Supermarktkasse noch nicht brauchen, aber vielleicht gibt es die Supermarktkasse bald nicht mehr. Und dann solltest du irgendwie schauen, dass du irgendeinen Bereich hast, der dir die nächste Möglichkeit gibt. Ja.
Genau. Wichtig ist, glaube ich, aber auch, dass diese Botschaft auch ankommt bei denen, die es dann irgendwann betreffen wird. Ich habe so das Gefühl, wir sind ja noch in so einer Blase drin. Also wir beschäftigen uns täglich damit. Wir sind da nah dran. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder Arbeitnehmer, den es vielleicht auch mal irgendwann betreffen kann, da schon so die Vorausschau hat oder sich der Dringlichkeit bewusst ist. Also ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, vielleicht auch ein Stück weit der Politik oder auch der Verbände, der Organisationen, die dafür zuständig sind, das noch mehr zu transportieren, dass diese Notwendigkeit besteht.
Und vor allem der Arbeitgeber. Ja? Also ja. Ich sehe eine sehr große Verantwortung bei den Arbeitgebern, weil all die, die jetzt blindlings versuchen, einfach ihre Linie zu halten und irgendwie die Augen zuzumachen, es wird Disruption geben. Und die wenigsten sind davor gefeit, und alle, die quasi die Welle reiten, die werden vielleicht zumindest bis zur nächsten Welle kommen. Ob ihnen dann der nächste Tsunami irgendwie bis zum Hals steht oder irgendwie sie wegreißt, das wird keiner so wirklich wissen. Aber man muss einfach immer die nächste Welle reiten, und man muss immer schauen, dass man irgendwie dabei ist. Und diese Verantwortung muss jedes Unternehmen und jeder Unternehmer tatsächlich wahrnehmen und auch schauen, dass er seine Mitarbeiter auch weiter qualifiziert und weiter trainiert und auch selber mit seinem Unternehmen irgendwie am Leben bleibt. Jetzt ist tatsächlich Survival Mode angesagt, egal wie gut und selbst disruptive ihr seid, ja. Jeder ist in Survival Mode.
Ja. Genau, es geht jetzt darum, sich neu zu positionieren, sich neu zu erfinden. Wir haben ja da nachher auch noch einen Beitrag im Podcast in unserer Folge später zu möglichen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Da gehen wir dann auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Anfangen wollen wir aber mit einer sehr wichtigen Meldung, die ja auch diesen ganzen Chipmarkt betreffen kann. Und zwar, wir hatten auch schon vor einigen Tagen im Newsbereich auf hardwarewartung.com darüber berichtet, nämlich Nvidia akquiriert Grok. Und jetzt nicht wundern, also Grok hat nichts zu tun mit dem XAI KI-Tool oder dem Modell. Ja. Es schreibt sich auch anders. Also Grok, der Chiphersteller, schreibt sich mit Q. Aber kleine Anekdote am Rande. Natürlich ist es denen aufgefallen, dass Grok und Grok vor allem in der Aussprache gleich sind. Und vor ein paar Jahren, glaube ich schon, hatte der Gründer von Grok, also dem Chip-Hersteller, einen offenen Brief an Elon Musk geschrieben und ihm doch gebeten, sich vielleicht einen anderen Namen für seine KI auszudenken. Aber das nur am Rande. Was vielleicht wichtiger ist jetzt hier, ist, was könnte das für Auswirkungen auf die Tech-Szene und insbesondere auf den Chipmarkt haben? Und da hast du dir ja schon ein paar Gedanken dazu gemacht, Yusuf.
Ja, natürlich. Also wir holen jetzt mal ein bisschen auf, was letztes Jahr alles passiert ist, weil wir ja keine Silvesterfolge hatten und unsere letzte Folge zu Weihnachten stattgefunden hat. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen News-Aufarbeitung. Grok ist ein LPU-Anbieter, das heißt, sie bauen keine GPUs wie Nvidia, also Graphic Processing Units, sondern die bauen LPUs, also Language Processing Units. Und die unterscheiden sich in zwei grundlegenden Elementen. Erstens einmal, ein klassischer GPU ist quasi ausgelegt für das Training von KI-Elementen, also von KI-Modellen. Die haben High Bandwidth Memories, also die haben so eigene Speicher, die sehr schnell sein müssen. Und diese Speicher produzieren aber eine gewisse Verzögerung. Das heißt, du hast zwar eine sehr schnelle Prozessorgeschwindigkeit und eine parallele Prozessorgeschwindigkeit. Das heißt, eine GPU kann sehr viel parallele Transaktionen verarbeiten gleichzeitig, arbeitet aber mit einem High Bandwidth Memory und hat damit quasi eine Limitierung, die sogenannte Memory Wall. Grok hat jetzt eine leicht andere, erstens mal Zielgruppe und auch eine andere Architektur. Sie arbeiten eben mit diesen Language Processing Units und die unterscheiden sich in der Form, dass sie sozusagen erstens einmal auf Inference, also für das Exekutieren von KI-Modellen optimierte ASICs haben. Also ASICs sind quasi vorprogrammierte Chips, ja, die für gewisse Fähigkeiten da sind. Und sie haben jetzt keine High Bandwidth Memories mehr, sondern die haben einen SRAM, der direkt am Chip ist, also quasi On-Chip-Architektur. Und das führt dazu, dass halt die Daten nicht immer hin und her geschaufelt werden müssen und dadurch können diese Transaktionen und diese Berechnungen viel, viel, viel schneller durchgeführt werden. Also um ein x-faches schneller. Also man redet von bis zu 20-fach schneller als die Nvidia GPUs. Und letztes Jahr, ungefähr um August, September, Oktober herum, kann man sagen, ist der Inference versus Training Markt quasi, gab es einen Break-Even. Ja? Das heißt, bis August letzten Jahres war es so, dass dass ungefähr gleich viel GPUs fürs Training benötigt wurden wie für Inference. Aber ab dem September war quasi sozusagen die Trendwende. Das heißt, es wird mehr Inference benötigt als Trainingsprozessoren. Und das ist natürlich schlecht für Nvidia, weil sie dort nicht Marktführer sind. Sie sind im Trainingsbereich Marktführer und im Inference-Bereich nicht. Und jetzt gab es natürlich die Gelegenheit für läppische 20 Milliarden Grok zu kaufen. Ich sage das deswegen läppisch, weil Nvidia eine Marktkapitalisierung von 4,6 Billionen hat. Das heißt, die haben unter 0,5% ihres Marktwertes quasi einen Konkurrenten aus dem Markt rausgekauft und dabei haben sie nochmal den dreifachen Preis der Bewertung bezahlt. Also ich glaube, Grok war die letzte Bewertung auf 6 Milliarden und die haben einfach 20 Milliarden hingelegt, weil sie gesagt haben, es ist uns wurscht, weil wir haben so eine Marktkapitalisierung und uns in der Phase uns von einem Wettbewerber sozusagen zu entledigen und dann auch noch das Talent einzukaufen, ist ein No-Brainer. Ja? Also das ist sowohl ein defensiver Move als auch ein offensiver Move aus mehreren Gründen. Also der Jonathan Ross, das war der Gründer von Grok und der ist übrigens auch derjenige, der die Google TPUs mitentwickelt hat. Also das ist quasi einer der Core Engineers, die die TPUs überhaupt erfunden haben und 2014 gebaut haben. Und der hat dann 2019 ist er ausgetreten, also ich glaube 2019 ist er, glaube ich, ausgetreten und hat dann Grok gegründet. Und jetzt haben sie es verkauft. Und verkauft ist auch relativ, ja, also es ist wie jetzt immer, die meisten Deals sind quasi keine klassische Übernahme, sondern es gibt ein Lizenzverfahren, wo Nvidia die Technologie von Grok lizenziert und das gesamte Team übernimmt, inklusive des Managements und des Engineering-Teams, aber Grok selber existiert noch. Das heißt, und das machen sie halt, um halt die Regulierung irgendwie zu umgehen. und damit halt die Aufsichtsbehörden, die Wettbewerbsbehörden hier nicht auf die Idee kommen, den Deal überhaupt zu blockieren. Ja, es gibt noch Cerebras, gibt es noch am Markt, die auch auf dem Inference-Markt tätig sind. Das sind die mit den Riesen-Wafern, also die diese Riesen-Chips produzieren. Aber das war es dann auch schon. Und es gibt natürlich jede Menge Startups und inklusive die Hyperscaler, also die Google TPUs und Amazon mit seinen Chips und auch Microsoft mit seinen Chips und auch Meta, die eigene Chips entwickeln, die sind alle auf den Inference-Bereich fokussiert. Aber das zeigt wieder, dass jetzt Nvidia auch im Inference-Markt mitspielen will. Und der zweite Punkt übrigens, da kommen wir dann auch noch zu einer Message, der High-Bandwidth-Memory-Markt ist komplett ausverkauft. Und das ist tatsächlich eine Limitierung für Nvidia, weil es nur noch mehr 2-3 Player gibt, die überhaupt diese Memories herstellen können. Und das ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn man eben ein Unternehmen gekauft hat, das das gar nicht benötigt und seine eigenen Chips produziert. Und die sind on-Processor-Chips. Ja. Also das ist jetzt auch nochmal ein strategischer Vorteil. Das heißt, sie koppeln sich auch ein bisschen von dem Memory-Markt ab und können jetzt auf allen Ebenen eigentlich agieren.
Die Frage, die sich mir stellt, ist noch, wo produziert Grok eigentlich? Wo haben die ihren Produktionsstandort? Also gibt es da auch, wir hatten ja im Vorfeld von dieser Aufnahme drüber gesprochen, gibt es da auch eine Abhängigkeit von Taiwan aktuell noch?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube tatsächlich, dass Grok eigene Chips, also die SRAM selbst baut, selbst produziert. Aber das müssen wir mal recherchieren. Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Mhm. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, haben die eine eigene Produktionsstätte. Ja.
Okay. Ja, das wäre ja auch schon dann ein Schritt raus aus dieser Abhängigkeit, aus diesem Flaschenhals.
Wobei ich glaube, man darf sich nicht irren lassen, weil die globalen Lieferketten, es gibt garantiert noch Abhängigkeiten nach Taiwan, ja, sei es jetzt in irgendeinem Segment gibt es sie sicher noch oder halt nach China, weil irgendwelche Rohstoffe oder sonst irgendwelche Elemente in der Lieferkette noch nicht in eigener Hand sind. Also das ist ziemlich sicher, aber das müsste man tatsächlich nochmal recherchieren, wo die produzieren und ob die weniger Abhängigkeiten haben.
Ja, das werden wir mal tun. Vielleicht können wir schon beim nächsten Mal da noch was nachtragen an Informationen. Wenn wir schon beim Thema Übernahmen sind oder Käufe, Zukäufe, ja, gibt ja eine weitere interessante Meldung. Und zwar hat Meta ist ja auch im KI-Markt sehr umtriebig, hat jetzt Manus übernommen. Manus, haben wir auch schon drüber gesprochen, sehr bekannt durch seinen KI-Agenten. Und ja, es gibt viele sehr zufriedene Nutzer von Manus. Ich gehöre dazu. Ich mache sehr gerne, erledige ich bestimmte Aufgaben damit, weil es sehr vielseitig ist. Und jetzt wechselt praktisch dieses Produkt zu Meta. Das hat nicht unbedingt zu Freudenschreien geführt, soweit ich das mitbekommen habe bei vielen. Ich persönlich kann mir jetzt noch nicht so ganz vorstellen, wie sich das weiterentwickeln wird, aber ja, zumindest Zweifel sind angesagt. Und interessant ist auch so ein bisschen die Historie von Manus, weil es stammt ja ursprünglich aus China. Also da sind auch wieder einige Zutaten dabei, die so diese ganze KI-Story heutzutage bewegen. Und du nutzt ja, glaube ich, Manus auch gelegentlich, Yusuf, soweit ich weiß. Was ist denn so deine Einschätzung zu diesem Deal?
Ja, ich nutze tatsächlich Manus auch öfter mal, gerade wenn es um kompliziertere Projekte geht, die viel Subtasks benötigen. Dann baue ich mir das nicht selber zusammen, sondern schieße das auf Manus hoch und der gliedert mir das dann runter. Ich finde das auch recht interessant, weil Manus ja eines dieser klassischen Rapper-Modelle ist. Ne? Also das heißt, sie nutzen die KI-Modelle von anderen, also sei es jetzt Claude 3.5 oder ChatGPT oder XAI oder was auch immer und halt einen ganzen Haufen Open Source und ganz viele MCP-Tools. Ja? Und das heißt, sie sind der Erste, der überhaupt agentenbasiertes Frontend überhaupt gebaut haben. Und das, man glaubt immer, das ist jetzt ewig her, aber das war im März 25. Ja? Also das ist jetzt noch nicht so lange her. Die haben das vor 8 bis 10 Monaten haben die das auf die Beine gestellt und haben im ersten Jahr über 100 Millionen Umsatz gemacht. Der Verkauf darauf hindeutet, dass wahrscheinlich die Umsatzzahlen jetzt nicht mehr so schlagartig weiter steigen, wie alle, also wie sie das selbst vielleicht erwartet haben, weil sonst hätten sie das nicht an Meta verkauft. Weil 2 Milliarden ist jetzt auch nicht so die ultimative Bewertung für ein Unternehmen, das 100 Millionen ARR hat. Annual Reoccurring Revenue. Also das heißt, es gibt wohl irgendein ein Wachstumsproblem, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich kann es nicht bestätigen, aber ich denke, dass das eines der Ursachen ist. Und für Meta ist es, glaube ich, ein ganz guter Kauf. Am Anfang, als ich das gelesen habe, weil lustigerweise habe ich es über ein E-Mail bekommen. Als Manus-User hat man ein E-Mail bekommen. Übrigens, wir sind jetzt Teil von Meta. Und ich habe mir gedacht, wow, wie ist das jetzt passiert? Meta kauft ein chinesisches Unternehmen. Und dann habe ich nachgelesen, habe gesehen, die haben sich eh schon nach Singapur verzogen. also haben quasi so eine Art, wir reißen die Brücken nach China ab. Entweder wissentlich, dass sie mit China keine Chance haben, irgendwie an Kapital zu kommen. Oder halt, weiß ich nicht, als trojanisches Pferd, ich kann es nicht sagen. Ja. Aber auf jeden Fall könnte Meta damit schon sehr viel anstellen. Ne? Weil was Meta ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen die Vision von dem Produkt. Und wenn man das jetzt irgendwie berücksichtigt, dass man jetzt Manus in WhatsApp oder in Facebook oder Instagram oder sonst irgendwas einbettet, dann könntest du halt tatsächlich quasi aus WhatsApp heraus kannst du eine Task-Plattform machen, die ganze Aufgaben für dich erledigt, statt einer reinen Kommunikationsplattform. Und dann wärst du wieder quasi einen Schritt weiter in dem, wo halt Tencent schon ist, mit ihrem, wie heißt das, diese Anything-App in China, wo du das ganze Leben, also die haben quasi so eine Art App, wo alles darüber gemacht wird, die Finanzen, Einkauf. Mir fällt sicher gleich ein.
Das ist aber jetzt nicht das dieses soziale Punktesystem in China, was da auch noch mit reinfließt. Das ist nochmal was anderes, oder?
Das spielt auch eine, das hängt da auch mit drinnen. Okay. Aber ich, sobald du dann redest, recherchiere ich es dann kurz. Dann kann ich es dir sagen. Auf jeden Fall kommen sie dann quasi dem Schritt der Anything-App näher und könnten dann hier eben von Buchungen über ganze Arbeitsabläufe, Payment, also alles, was du halt so einem Agenten umhängen kannst, könnten sie dann quasi in ihre Infrastruktur einbauen. Und ich sehe da vor allem WhatsApp quasi als Plattform, was auch noch nicht so gut monetarisiert ist und wo man dann halt tatsächlich alles einbauen könnte, ja.
Ja, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also Meta habe ich ja bisher, also rein meine persönliche Sicht, gar nicht so auf dem Schirm gehabt immer. Ich weiß zwar, dass die auch mit Llama mit verschiedenen Modellen da viel machen, aber ich nutze es nicht. Ja? Also ich nutze es nirgends, ich nutze es nicht in WhatsApp, ich nutze es nicht in Facebook oder sonst wo. Und ich glaube, für Meta könnte das jetzt auch ein wichtiger Schritt sein, da noch mehr mit KI, sei es jetzt über über Manus direkt oder eben über die Integration in die Produkte da noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und noch mehr in den Wettbewerb einzugreifen.
Heißt übrigens WeChat, habe ich gerade nachgeschaut.
WeChat, okay, das kenne ich natürlich. Ich habe jetzt bloß von dieser Beschreibung her, ich habe mich da noch nicht so mit beschäftigt. Ja.
Aber das könnte tatsächlich spannend werden. Also wenn Meta es schafft, diese Agentenplattform in die WhatsApp-Oberfläche reinzubringen und im Hintergrund die agentenbasierten Sachen über Manus zu machen, dann könnte das tatsächlich ein Gamechanger sein. Und das könnte natürlich auch weil aktuell werden ja eben für die Tool-Usage andere KI-Modelle verwendet. Und so könnte Meta tatsächlich ihre eigenen Modelle auch noch nutzen. Ja? Hm. Und könnte hier, wenn sie ein neues LLM rausbringen, was irgendwie brauchbar ist, und sie sind ja jetzt sowieso raus aus der Open-Source-Welt, also sie haben ja schon angekündigt, dass die neuen Large-Language-Models, die Meta jetzt bauen wird mit ihrem neuen Super-Intelligence-Team, dass die jetzt kostenpflichtig sein werden und nicht mehr. Und das könnte sozusagen der nächste Baustein sein, dass das Manus dann entkoppelt wird von OpenAI und Anthropic und Google und Microsoft oder was auch immer da noch hinter LLMs sind. Und die werden dann einfach mit den Meta-Modellen oder den Open-Source-Modellen funktionieren.
Ich könnte mir vorstellen, also ich habe das so ein bisschen mitbekommen, nachdem jetzt Meta ja auch diesen KI-Modus in WhatsApp eingebracht hat, dass ja die Begeisterung dabei viel nicht so groß war und dass sie eher geschaut haben, wie kriege ich das raus, wie kann ich das entfernen. Also es wird abzuwarten sein, ob WhatsApp da der richtige Ort ist, um Manus da einzubinden oder ob Meta nicht hergeht und sagt, komm, wir bauen irgendwas Neues, was dann vielleicht eine spezielle Anwendung ermöglicht. Also, oder beides. Kann man ja auch machen, ne? Also das eine schließt das andere ja nicht aus.
Oder halt aus den sozialen Medien kannst du dann quasi ein @Manus und der recherchiert das oder der macht ein Deep Research oder baut eine Webseite oder was auch immer oder sagt @Manus, kreier mir jetzt mal ein Video dazu, ja, und dann baut er halt im Hintergrund das Ding und postet es dir und du kannst dann sagen, ja, okay, möchte ich, und dann wird es übertragen und kann direkt in Instagram oder in Facebook oder in WhatsApp oder was auch immer dann integriert werden und hochgeladen werden. Also da, ich glaube, da viele haben ja diesen Move als ziemlich dumm gesehen oder haben keine Vision dafür gehabt. Was man Zuckerberg schon immer wo Zuckerberg immer richtig gelegen hat, ist, dass er Unternehmen, die irgendwo eigentlich kaum eine Bedeutung gehabt haben, eingekauft hat, die dann nachher eine massive Wertsteigerung hatten. Das ist ihm eigentlich immer ganz gut gelungen. Und ich glaube, Manus ist genauso ein Fall. Ich glaube, vielen Leuten fehlt noch die Vision, wo das alles hinführen könnte. Aber das hat ihnen mit WhatsApp auch gefehlt. Und jetzt ist WhatsApp Infrastruktur. Ja,
ja klar. Also, und das Risiko, was er eingeht, ist ja mit 2 Milliarden im Vergleich jetzt zum Wert von Meta auch ähnlich wie vorhin bei Nvidia und Grok sehr überschaubar. Genau. Also kann er eigentlich nichts falsch machen. Ja. Aber was man sagen muss, ist natürlich, KI braucht Strom, ja, das wissen wir, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und man merkt es immer mehr, dass Strom ist ein knappes Gut in vielen Ländern, ja, nicht nur Strom, auch die Infrastruktur. Und da zeigen sich ja jetzt gerade auch einige interessante Trends. Auch der Überfall jetzt der USA auf Venezuela könnte damit in Zusammenhang gebracht werden, weil es einfach um die Energieversorgung der nächsten Jahre geht und dass verschiedene Unternehmen hier auch unterschiedliche Konzepte verfolgen, wie sie ihre Rechenzentren mit Strom versorgen wollen. Das haben wir mal so ein bisschen, das hast du mal so ein bisschen aufbereitet. Also da gibt es ja wirklich eine sehr vielfältige Landschaft von Strategien. Vielleicht dröseln wir das mal so ein bisschen auf und fangen mal auch mit der Frage nochmal an oder steigen nochmal damit ein. Auch deine Sicht der Dinge. Wie sehr hängt denn die weitere Entwicklung, vielleicht auch der weltweite KI-Markt, der weltweite KI-Wettbewerb von der Verfügbarkeit von Strom und Energie ab?
Na, wir haben ja schon 2024 gesagt, dass Strom das Bottleneck sein wird. 2025 hat sich bewiesen, dass das tatsächlich der Fall ist. Und 2026 bricht jetzt der Stromkrieg tatsächlich aus. Und ich sehe das genauso, wie du es jetzt gesagt hast. Auch der ganze Venezuela-Move hat da bestimmt seine Wurzeln. Und wir sehen aber auch, dass einzelne Unternehmen, also es gibt auf der einen Seite quasi die KI-Welt und man sagt jetzt, bis 2030 sollen 8% des weltweiten Strombedarfs für Rechenzentren ausgegeben werden. Aktuell sind wir bei 2%, ja. Das heißt eine Vervierfachung. Und das wird größtenteils aber alles in den USA stattfinden. Das heißt, in den USA hast du ein exponentielles Wachstum von Strombedarf. Und ja, das müssen sie in irgendeiner Art und Weise decken. Erneuerbar schaffen sie es nicht. Aus mehreren Gründen. Erstens einmal, weil der Wille, glaube ich, dazu fehlt. Zweitens einmal ist das Finanzierungsmodell nicht ganz so attraktiv. Und drittens einmal gibt es eine Abhängigkeit auch zu China, die vielleicht doch größer ist, als vielen bewusst ist. Also gerade was die Solarmodule und Photovoltaik angeht. Und die ganzen Gaskraftwerke, die können halt nicht so schnell gebaut werden, weil halt das ein zyklisches Geschäft ist. Du kannst nicht einfach neue Fabriken bauen, die sind erst in 10 Jahren fertig und dann kannst du erst neue Gasturbinen bauen. Das heißt, du hast hier ein natürliches Bottleneck. Und da kommen jetzt natürlich die, das ist ja ein Theme, das sich jetzt schon seit das gesamte letzte Jahr durchzieht, ist, dass sich die Hyperscaler immer mehr sozusagen ihre eigenen Ressourcen schaffen. Und da gibt es jetzt ein paar News dazu. Also Amazon scheint hier tatsächlich auf den Nuklearzug aufzuspringen. Pivot, nennen sie das. Die haben jetzt erst kürzlich das Cumulus-Rechenzentrum in Pennsylvania gekauft für $600 Millionen. Und das ist deswegen interessant, weil das in direkter Nachbarschaft zu einem Atomkraftwerk ist, also quasi mit direkter Leitung zum Atomkraftwerk. Und damit wollen sie sich quasi direkt ins Atomkraftwerk mit einkaufen. Gleichzeitig hat Amazon sich jetzt mit Energy Northwest, also X-Energy und Energy Northwest zusammengeschlossen, also haben eine Partnerschaft gegründet. Und da wollen sie SMRs bauen, also Small Modular Reactors. Meine Meinung zu Small Modular Reactors sollten die meisten jetzt schon kennen. Die hat sich seit Jänner letzten Jahres nicht geändert. Da haben wir mal eine eigene Folge dazu rausgebracht, wo wir versucht haben zu erklären, wie fortschrittlich oder nicht fortschrittlich oder realistisch diese Atomreaktoren tatsächlich sind. Und im gesamten letzten Jahr ist kein einziges online gegangen und in der gesamten Geschichte sind im Westen genau 2 online gegangen. Aber gebaut werden diese Dinger seit über 20 Jahren. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das in irgendeiner Art und Weise irgendein Problem löst. Aber es ist hier, ja, also die besser auf die Wette setzen, als nicht auf die Wette setzen. Weil wenn es irgendwie tatsächlich mal einen Durchbruch gibt, dann haben sie sich die Ressourcen gesichert. Für Amazon ist es Taschengeld, was sie da investieren müssten. Und wenn sie das tatsächlich hinbekommen, können sie das könnten sie diese Ressourcen direkt bei sich am Rechenzentrum bauen. Abzuwarten bleibt, ob das tatsächlich ein Business ist, weil selbst wenn diese Reaktoren schnell gebaut werden, und wenn ich von schnell rede, rede ich von 3 bis 5 Jahren, heißt das nicht, dass sie auch günstig sind. Und das ist ja auch nochmal der nächste Faktor. Der günstigste Strom ist immer noch Solar und dann kommt auch schon Wind und dann kommt Gas. Und erst ganz, ganz, ganz weit abgeschlagen, gegen Ende, neben, kurz vor Kohle, kommt dann Nuklear. Was ist so deine Meinung zu dem ganzen Thema? Oder
Ich habe die ganze Zeit überlegt, weil wir jetzt ja sehr stark fokussiert haben auf die USA. Was bedeutet das zum Beispiel mit Blick auf Europa oder genau auch auf Deutschland? Wenn ich mal überlege, wie schwierig es jetzt schon ist, in Deutschland ein neues Rechenzentrum zum Beispiel in Betrieb zu nehmen. Wir sprechen da, ich weiß gar nicht, 6 bis 8 Jahre, glaube ich, bis so etwas an die Infrastruktur, ans Stromnetz angeschlossen ist. Dann, du hast es vielleicht mitbekommen, gab es jetzt hier in Berlin diesen Anschlag auf die Stromversorgung, wo auf einmal knapp 50.000 Haushalte oder Menschen mehrere Tage keinen Strom hatten. Ich glaube, wir haben hier noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Also jetzt mal abgesehen von der Energieerzeugung und wie sie passiert, glaube wir haben ein Problem mit einer noch zu zentralen Strominfrastruktur. Mhm. Was wiederum auch wieder ein Argument wäre für eine Dezentralisierung, zum Beispiel Solaranlagen auf Häusern und so weiter. Also wenn eine ganze Stadt oder ein ganzer Stadtteil von einem einzigen Kraftwerk abhängig ist, dann hast du natürlich da auch einen Single Point of Failure. Ne? Und das kannst du ausräumen, indem du das Ganze dann auf mehrere Schultern verteilst. Ansonsten sehe ich das natürlich auch alles mit einer gewissen Sorge, weil vieles, was wir jetzt gehofft hatten zu erreichen im Bereich Klimaschutz, wird jetzt durch diese exponentielle Entwicklung bei den Rechenzentren in Frage gestellt. Einen möglichen Weg aus dieser ganzen Geschichte zeigt, glaube ich, China auf. Ne? Also die sehr stark in Solaranlagen investieren. Und wahrscheinlich wird da der Weg auch nicht dran vorbeigehen. Vielleicht haben wir irgendwann auch den Punkt, dass wir den Zubau von neuer Energie über Solar und Wind auf so eine Geschwindigkeit gebracht haben, dass sie das Wachstum bei den Rechenzentren übersteigt und dass dann wieder auch ein Teil dieser Energie in andere Zwecke, private Haushalte, andere Unternehmen fließen kann. Ja, aber es ist zumindest mal klimatechnisch gesehen ein großes Risiko und natürlich auch geostrategisch ein Spannungsfeld. Was wachsen wird. Also das ist jetzt meine Einschätzung dazu. Also das wird uns, glaube ich, immer wieder beschäftigen in der nächsten Zeit.
Das sehe ich auch so, wobei ich vielleicht gar nicht so sehr auf den Datacenter-Markt schauen würde, sondern eher auch, also man sieht es ja auch in Europa, bewegt sich das ja eh schon in die richtige Richtung. Also gerade im ländlichen Raum haben immer mehr Häuser auch Solaranlagen, es werden auch Batterien erschwinglicher. Also ich glaube, diese Dezentralisierung ist ein natürlicher Entwicklungsprozess und auch das Ganze, die Elektrifizierung unserer Wirtschaft ist die Grundlage dafür. Also Elektroautos, dann Wärmepumpen und damit verbunden steigt auch der Anreiz, eben Photovoltaik im eigenen Haus zu bauen und damit reduzierst du quasi auf der einen Seite und auf der anderen Seite baust du wieder auf. Ja, also das heißt, es wird vielleicht gar nicht so viel mehr geben, aber es wird sich verschieben. Also der private Haushalt wird grüner und auch vielleicht die Industrie und der Datacenter-Markt wird grauer und schwärzer. Und das glaube ich schon, dass das dahinter steht. Aber was halt das Problem ist, gerade für private Haushalte, ist halt die Anfälligkeit und auch die Regulierung. Wenn du jetzt so eine Wärmepumpe, Solaranlage und das Ganze, wenn du das einfach nur ans Netz anschließt, irgendwann einmal hast du halt diesen Kipppunkt. Du musst halt das Netz auch so aufbauen, dass es das auch aushält. Das heißt, du musst auch genügend Turbinen irgendwie im Werk haben, also im Netz haben, die dann kurzfristige Schwankungen oder starke Sonneneinstrahlungen irgendwie abfangen können oder irgendwo speichern können. Das heißt, der Schlüssel liegt dann tatsächlich in Speichertechnologien, um halt das Netz auch stabil zu halten. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es mehr Turbinen sein werden, die das halten, sondern tatsächlich Batteriesysteme. Und hier kommt auch wieder die Automobilindustrie ins Spiel, wenn sie Elektroautos bauen, die halt auch chargeable und rechargeable, also in beide Richtungen Strom geben und nehmen können und somit das Netz stabilisieren könnten. Das wäre natürlich ein riesen Vorteil. In den USA sieht man das schon. Tesla hat es auch schon als einer der wenigen quasi im System drinnen. Und ich sehe, dass bei anderen Autobauern, also gerade die Chinesen, bauen das auch schon in beide Richtungen. Ja, Amerikaner, Europäer, die sind in ihrer eigenen Welt und wollen jetzt wieder Benziner reinbringen. Also da kann ich jetzt echt nichts dazu sagen. Das ist einfach nur sehenden Auges irgendwie irgendwo in den Abgrund laufen. Das, ja.
Wir sind halt technologieoffen.
Genau, ja, also da kann man jetzt einfach nichts dazu sagen, weil Dummheit wird einfach bestraft werden und der Markt wird es schon regeln, ja, egal was die Dummbeutel in den Medien sagen und auch was die Politiker von sich geben und aus den ganzen Lobbyistenverbänden. Die Menschen sind nicht so dumm, glücklicherweise. Es wird sich schon von alleine regeln.
Ja, man merkt es ja auch schon. Also es regt sich ja Widerstand auch sogar in den USA. Ne? Also es gibt jetzt zum Beispiel gerade eine Klage eines Umweltverbandes gegen ein geplantes Meta-Rechenzentrum. Und zwar soll da die öffentliche Behörde, die sozusagen dafür das Ganze zuständig ist, die soll Informationen zum Stromverbrauch herausgeben. Und weigert sich mit dem Vorwand, das seien irgendwelche Geschäftsgeheimnisse. Und das wird jetzt vor Gericht gehen. Und dann wird die Frage zu klären sein, ob das öffentliche Interesse an dem Stromverbrauch dieses Rechenzentrums höher zu werten ist als die Wahrung der Geschäftsgeheimnisse. Und ich meine, wie kann der Stromverbrauch erstmal ein Geschäftsgeheimnis sein? Ja, also das ist ja an sich schon ein Witz. Und ich glaube, da geht es auch eher darum, sich irgendwie schlafende Hunde zu wecken oder die Leute da irgendwie kirre zu machen. Denn die Leute machen sich natürlich Sorgen um steigende Strompreise und auch um Stromausfälle. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon auch drüber gesprochen, glaube ich, und auch drüber berichtet, dass gerade in den USA die Sorge vor erneuten Stromausfällen in diesem Jahr doch recht verbreitet ist. Also ich glaube, 70%.
Und zu Recht. Es ist ja auch, in San Francisco war ja auch was, haben wir ja auch mit den Waymo-Autos auch berichtet. Und ja. Also da ist nicht so, dass es nicht passiert, es passiert. Ja.
Richtig, genau. Also deshalb muss man das mit einbeziehen. Und wie du schon sagst, also der Markt, wenn man das jetzt auch noch als Markt dann mit ansieht, da wird es regulieren, da wird es dann auch Gegenbewegung geben. Aber ja, ist alles sehr dynamisch. Also kann man jetzt noch gar nicht sagen, wo das enden wird. Ja, also wir können nur da den Blick drauf haben und dann immer mal hier drüber sprechen und Updates geben. Spannend ist die Entwicklung übrigens auch im Bereich der Modelle und der Weiterentwicklung. Also es gibt ja inzwischen für jeden Zweck gibt es irgendwie Modelle, die sich besonders gut eignen. Also ich persönlich, wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, ich persönlich habe so, mein Favorite ist immer noch Gemini 3 Pro, wenn es jetzt um Texterstellung geht. Die Frage ist jetzt wirklich, was sind denn im Moment eigentlich so die besten Modelle für welchen Zweck? Was würdest du denn da empfehlen aktuell?
Ja, das wäre ja schon fast unsere Kategorie KI's Next Top Model. Wir haben, dadurch, dass es die erste Folge dieses Jahr ist, haben wir jetzt nicht diese Rubrik extra eingeführt, sondern tun mal nur, was jetzt rausgekommen ist. Google hat ja das Gemini 3 Flash rausgebracht. Also letztes Jahr ist ja dann noch GPT-5.2 rausgekommen. Und das war ja besonders gut in diesen Thinking-Ansätzen, also ein Thinking-Model. Es wurde halt sehr viel Compute ins Reasoning und Chain-of-Thought-Prozesse wurde mehr Zeit gegeben. Und damit ist das halt ein sehr gutes Modell gewesen, was aber halt durchaus sehr langsam war. Und jeder, der GPT-5.2 Thinking verwendet oder Pro sogar verwendet, dem schlaft das Gesicht ein. Ja? Also das ist wirklich extrem langsam. Es ist gut, keine Frage, aber es ist halt wirklich langsam. Sehr, sehr langsam. Also bei Pro habe ich schon eine halbe Stunde auch gewartet auf eine Antwort. Ja? Und Google hat jetzt halt Gegenreaktion und das ist jetzt auch der Trend. Und das sehen wir jetzt auch schon bei den Chinesen mit den Open-Source-Modellen. Die bringen jetzt eben die Flash-Modelle raus. Und die Philosophie von Google ist jetzt so, dass die Flash-Modelle die Pro-Modelle davor des Vorgängers schlagen. Also das 2.5 Pro ist, also das 3 Flash ist so gut wie das 2.5 Pro. Und dafür halt pfeilschnell und halt super günstig. Und wenn man sich dann irgendwie so diese Benchmarks anschaut, ich meine, ob die jetzt viel aussagen oder nicht, ist ja jetzt dahingestellt, ja. Aber gerade für so Coding-Geschichten ist zum Beispiel ein Gemini 3 Flash teilweise sogar besser laut Benchmarks als die Pro-Version. Und natürlich halt um viele schneller, ja. Und teilweise sind die Flash-Modelle besser als die 5.2 Deep Thinking-Modelle. Also in Multimodalität, Videoanalyse zum Beispiel, ist das Flash-Modell viel schneller und viel besser als das OpenAI 5.2. Und natürlich vom Preis, wenn du dir anschaust, Gemini 3 Pro kostet $2 pro 1 Million Token, kostet 3 Flash 0,5, also einen halben Dollar und OpenAI 1,75. Das heißt, OpenAI hat eh schon die Preise reduziert, um halt günstiger zu sein als Gemini 3. Und jetzt geht Google rein und macht das halt nochmal günstiger. Das heißt, das, was wir auch schon letztes Jahr prognostiziert haben, dass die Preise auch immer relevanter sein werden. Das heißt, die Diminishing Returns für die Qualität der Modelle wird immer geringer. Wir sind jetzt nicht mehr bereit, den fünffachen Preis für etwas zu zahlen, wo wir für 2% besser ein Ergebnis haben. Also es, ja, also ich glaube, das wird auch ein neuer Wettkampf, also um die Preise. Und dann kommen wir wieder zu dem Burggraben-Thema. Wer wird es überleben? Ja? Wer hat genug Kapital, um die Modelle so günstig zu halten, dass sie am Markt bleiben und dass sie bezahlbar sind. Also für uns User ist es super, dass die Preise immer günstiger werden und auch immer schneller. Aber das ist auch ein neuer Trend. Also mehr zur Geschwindigkeit, mehr zur Realtime und immer günstiger und immer kleiner. Und auf der anderen Seite hat man halt diese sehr lang denkenden Deep Thinking Modelle, die komplizierte Arbeitsabläufe irgendwie analysieren.
Und diese Modellorchestrierung, die, also das heißt, dass die Zeit, ein Modell für alles ist vorbei. Wir haben ja eher so ein Modell für einen bestimmten Zweck und für einen anderen Zweck nehmen wir ein anderes. Das spricht ja auch wieder jetzt für den Einsatz von etwas wie Manus, ja, weil da stellst du einfach die Aufgabe ein und das Tool sucht dann das beste Modell aus für die Aufgabe, genau. Oder führt die zusammen, ne?
Ja, genau. Das ist auch genau der Teil, ja. Weil wenn du dann bei Manus war halt das Gute, der hat halt sowohl chinesische Open Source Modelle als auch Opus oder was auch immer, je nachdem, was er gerade benötigt hat oder wie er das eingestuft hat, hat er dann die richtigen Modelle eingesetzt. Wir sind gar nicht mehr in der Lage, das zu tun. Ja, wir können vielleicht noch unterscheiden, reicht das jetzt für ein Flash und reicht das jetzt für ein Bild, ob ich jetzt hier Nano Banana nehme oder irgendein anderes Bildgenerierungsmodell und vielleicht kann ich dann noch entscheiden, welches Videomodell ich verwende, aber mehr als Audio, Video und Text vielleicht noch das beste Schreiber oder das beste Coding-Modell, das sind dann auch schon alle Kategorien. Aber es gibt halt noch so viel mehr. Und das können wir gar nicht mehr, wir können gar nicht am Laufenden bleiben, so schnell verändert sich das alles.
Ja, und dann wird es wahrscheinlich zukünftig eben nicht nur darum gehen, das beste Modell zu verwenden, sondern das Tool zu verwenden, das am besten in der Lage ist, das beste Modell für eine Aufgabe auszuwählen. Also dann haben wir auf der Ebene wiederum.
Genau.
Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann noch eine Ebene drüber, dass wir sagen, wir haben einen Eingangspunkt, der dann erstmal sich einen Agenten raussucht, der dann wiederum ein Modell aus. Also das kann man ja ewig weit fortsetzen. Wird auch spannend sein, ob sich da so eine Art Hierarchie dann entwickeln wird.
Wird es bestimmt geben. Also gab es ja auch schon im Internet, zu Internet-Anfangszeiten sehr genauso gewesen. Man hat zuerst einfach nur einzelne Webseiten gehabt, dann hat man ganze Plattformen gehabt und dann hat man schon die ganze App-Infrastruktur, dann kam Mobile und also es wird immer einen weiteren Layer und das ist ja, wir haben ja letztes Jahr von Anfang an schon gesagt, dass wir das, also ich, meine Meinung und ich glaube, du warst da auch ähnlich, dass der Application Layer der wichtigste Layer sein wird. Das heißt, dass für jeden Use Case oder für jede Aufgabe man ein spezielles Tool oder eine spezielle Oberfläche oder irgendeine Applikation haben wird und dass es irgendwann einmal einen Agentenorchestrierer geben wird, der dann die richtigen Tools einfach auswählt. Ja, du wirst dann eine Plattform haben und dort wirst du deine Aufgabe reingeben und der wird dann das Beste für dich aussuchen und es wird alles agentenbasierend sein. Also ich glaube, das ist der Weg, wo das alles hingeht. Und ich glaube, das hat auch Meta erkannt, deswegen haben sie Manus gekauft, weil all die anderen agentenbasierten Oberflächen halt alle noch sehr Chatbot-ähnlich sind.
Ja, das ist wirklich auch eine Frage, die praktische Relevanz hat, ja, weil da ist ja sozusagen die Schnittstelle zwischen der Technik und dem Nutzer, ja, wo stelle ich sozusagen meine Aufgaben ein? Und ich glaube, auch das wird über die Art und Weise, wie wir KI einsetzen in nächster Zeit mitentscheiden. Wir haben auch schon oft darüber gesprochen, jetzt komme ich mal so auf die gesellschaftlichen Auswirkungen nochmal zu sprechen. Da haben wir auch noch was mit drin jetzt heute in dieser Ausgabe. Wir haben schon öfter gesprochen, wie wird sich KI auf den Arbeitsmarkt auswirken? Und gibt's ja Sorgen, dass da ein großer Abbau von Arbeitsplätzen stattfinden könnte. Wenn man das mal ein bisschen runterbricht auf einzelne Bereiche oder auf einzelne Branchen, da gibt es einen Bericht von Morgan Stanley, der ist jetzt gerade veröffentlicht worden und da wird das auch ein bisschen in Zahlen gegossen. Also es bezieht sich auf die europäischen Banken und da sehe ich, bis 2030, also bis in 4 Jahren, als 200.000 Arbeitsplätze wegfallen sollen. Das sind 10% immerhin dieser 35 Banken. Und wenn ich mir so anschaue, in welchen Bereichen das dann passieren soll, dann scheint mir das auch durchaus plausibel, weil bestimmte Dinge kann KI einfach besser und billiger als die Leute, die es im Moment noch machen. Siehst du auch so, oder?
Genau. Also wir haben ja auch letztes Jahr den Iceberg Report mal analysiert und dort war ja auch ganz klar, dass Compliance und Regulierung eines der bestautomatisierenden Tätigkeiten ist. Es ist alles transaktionsbasierend, das ist alles rule-based, Risikomanagement ist genauso, die Bewertung von Kreditrisiken, das läuft eh schon größtenteils automatisiert und das kannst du jetzt tatsächlich einfach Agenten übergeben. Ähnlich ist es mit Reporting, also ein Agent kann einen deutlich besseren Report bauen als die meisten Menschen. Also, und diese drei Elemente sind schon ein großer Teil des Backoffice in so einer Bank oder Middle Office, je nachdem, wie man es dann sieht. Und man sieht ja, und wir haben, wie gesagt, das sind alles, jetzt kommt die Realität von all den Dingen, von denen wir schon gesprochen haben, jetzt tritt sie ein. Ja, und wir werden dieses Jahr schon die ersten die ersten Entlassungen sehen in den Bankenbereichen. Die Banken waren schon immer auch sehr effizient, also die haben schon sehr schnell auch Personal abgebaut in vielen Bereichen, weil sie halt sehr effizienzgetrieben sind und auch einen großen Wettbewerb haben. Und deswegen glaube ich, dass der Bankensektor nur ein Teil ist, wo das passieren wird. Aber überall dort, wo Regulatory oder Risk Management oder Reporting oder eben diese standardisierten Backoffice-Tätigkeiten sind, dort wird sich dieses Jahr schon zeigen, dass die ersten wegfallen oder reduziert werden oder einfach nicht weiter aufgebaut werden. Das heißt, alle, die in Pension gehen oder das Unternehmen verlassen, werden gehen. Es gibt einen natürlichen Abgang, aber es gibt keinen Aufbau mehr.
Mhm. Okay, aber dann, was ja dann immer angeführt wird, ist, wir haben ja dann so diese klassische Kette von Junior über Advanced zu Senior, die wird ja dann abgeschnitten. Das heißt also, ich brauche ja weiterhin auch strategische Mitarbeiter, die in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die den Gesamtblick haben. Und die haben ja alle mal als Junior angefangen. Wo sollen die denn herkommen zukünftig? Also wenn gar keine neuen Leute eingestellt werden. Da muss ja auch irgendwie ein Ansatz her. Ich habe da noch nicht so die Idee, wie das passieren kann. Außer man überlegt halt, sich komplett neue Aufgabenstellungen für neue Mitarbeiter.
Naja, es gibt hier mehrere Ansätze. Ne? Ein Weg wäre, die KI entwickelt sich schneller als der Arbeitsmarkt. Ja? Das heißt, die Value Chain geht genauso schnell, wie dass du halt einfach diese Leute nicht mehr brauchst. Mhm. Und sagen wir haben noch genug Personal für die nächsten 20 Jahre und in 20 Jahren gibt es kein Personal mehr. Das heißt, gesamte Arbeitsabläufe werden komplett wegrationalisiert über die KI, dass du eigentlich gar nicht mehr Anfangsjobs brauchst. Das heißt, du baust eigentlich nur noch mehr Jobs in parallelen Bereichen auf, die die KI nicht übernehmen kann. Und die KI entwickelt sich aber so schnell, dass sie diese Rationalisierung bis ins Expertenlevel übernimmt. Ja? Also das ist eine Hypothese. Und das könnte tatsächlich so kommen, wenn die Geschwindigkeit sich weiterhin so beschleunigt, wie sie aktuell ist. Und auch wenn die Rechenkapazitäten und auch der Energiebedarf, also der Energieaufbau so schnell passiert. Wenn das nicht passiert, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Ja? Also das ist quasi eine All-in-Wette, könnte man sagen. Man kann sagen, okay, entweder man ist jetzt noch als Arbeitgeber, stellt man halt trotzdem die Leute ein und lässt ihnen trotzdem die Arbeit machen und baut halt drauf, dass die KI nicht so schnell sich entwickelt. Oder man sagt, drauf gekackt und die KI wird das schon packen, bis alle meine Mitarbeiter wegrationalisiert sind und ich baue parallel halt Strukturen auf für all die Jobs, die die KI nicht übernehmen soll.
Also ich glaube, wir haben so oder so dann ein Problem, auf die eine oder andere Weise. Ja? Also entweder fallen die ganzen Jobs weg oder sie fallen nicht weg und dann habe ich halt an der anderen Stelle ein Problem, weil ich keine Leute habe, wo ich sie eigentlich bräuchte. Also ich weiß nicht, ob ich das für beide Szenarien jetzt nicht so erstrebenswert.
Ja. Also ja. Ich habe auch keine Lösung dafür. Ich kann es mir auch gerade nicht vorstellen, was da bei uns im Unternehmen wird es auf jeden Fall so sein, dass wir weiterhin auch niedrig qualifizierte Leute haben werden und wir werden auch die weiterhin auch Juniors auch einstellen, weil wir es ist auch aktuell nicht so, dass man ein günstiger Junior-Mitarbeiter kann immer noch viel mehr schaffen als die KI aktuell, ja. Das heißt, wir sind noch nicht so weit. Und wenn man ein gutes Trainingsprogramm hat intern und wenn man auch sozusagen die Weiterentwicklung des Mitarbeiters im Blick hat, kann man den auch sehr schnell hochscalen oder hochskillen. Oder es gibt so viele Aufgabenbereiche bei uns, die irgendwer übernehmen könnte, die KI aktuell noch nicht kann. Erstens einmal, weil wir noch nicht die Kapazitäten haben, um all die Projekte umzusetzen, die KI-Projekte. Und zweitens einmal, weil die KI in vielen Bereichen auch noch nicht so weit ist. Ja? Also sie kann einzelne Tasks übernehmen, aber ganze Jobs kann sie noch nicht übernehmen. Und das macht halt schon noch einen Unterschied. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen unterschätzt. Auch diese 200.000 Jobs-Geschichte ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen heißer gekocht als gegessen, weil sie recht schnell draufkommen werden, dass sie die Jobs nicht komplett loswerden. Weil es immer noch Aufgaben geben wird, die KI noch nicht erledigen kann. In den nächsten 5 Jahren schaut die Welt ganz anders aus, also bis 2030 stimme ich zu. Da wird das definitiv schon möglich sein. Aber aktuell hat man noch eine Generation, die man einstellen kann. Ja,
ja, ja. Ja. Ja, es gibt dann vermutlich andere Jobs, die ausgeübt werden können, wenn KI eben diese Dinge übernimmt. Das war ja schon immer so. Es war so, als die Industrialisierung kam und die Dampfmaschine, dann das Auto und die Fließbandproduktion. Bloß jetzt halt alles in Zeitraffer. Also alles irgendwie 10-mal so schnell, wenn überhaupt. Ne? Und ja, der, so schnell, dass wir jetzt gar nicht sagen können, wo die Reise hingeht. Und da traue ich mir auch keine Prognose zu. Ja, einfach nehmen wir uns eine Tüte Popcorn und beobachten das Ganze, weil das ist spannend wie ein Kinofilm, finde ich. Natürlich ja. Auch immer mit spürbaren Konsequenzen für die Betroffenen, das darf man nicht vergessen. Ja, ganz klar. Ja, aber wir sind ja hier auch da, um die Faszination und die Eigenschaften der Technik so ein bisschen zu beschreiben. Und wir haben ja auch schon öfter über World Models gesprochen, ne? Und du bist jetzt auch auf so ein Forschungspapier gestoßen, über sogenannte World Simulators. Idee ist eigentlich so ähnlich wie bei World Models, also dass einfach die LLMs durch Verstehen von großen Textmengen dann eben auch wissen, wie die Welt im Grunde funktioniert. Ja? Also, dass sie letztendlich nicht mehr die dummen Modelle sind, die sie heute sind, und sondern dass sie einfach wissen, wie Dinge in der realen Welt funktionieren. Aber mir ist noch nicht so ganz klar, also wie unterscheidet sich jetzt dieser Ansatz von dem, was wir schon besprochen haben, von World Models? Hast du da, kannst du das mal so ein bisschen einordnen?
Es gibt ja World Models, also das sind eben diese Weltsimulationen, die Physik und die Welt verstehen sollen. Und es gibt die Large Language Models. Die Large Language Models sind ja aus Transformer, also sind Transformer-Modelle, die autoregressiv sind. Das heißt, sie simulieren eigentlich nur, also das nächste, sie wollen nur das nächste Token predikten. Also was ist das nächste, basierend auf diesem Kontext, was ist das nächste Token oder das nächste Wort oder das nächste Bild, das nächste Pixel, das nächste Video-Frame, das erstellt wird. Und logischerweise kann ein LLM ja kein Weltverständnis aufbauen, weil es ja nur ein Prediction Model ist. Was das Paper aber jetzt tut, ist, dass sie quasi World Simulators nennen. Das heißt, sie sagen gar nicht, es ist ein World Model, das Dinge versteht, sondern sie synthetisieren nur die Daten und können voraussagen, was passiert. Und basierend auf dem werden dann KI-Agenten erstellt, die quasi eine Welt simulieren, ähnlich wie World Models. Diese basieren aber auf dem Wissen der klassischen Textmodelle. Das heißt, du tust so, als würdest du die Welt verstehen, indem du sie einfach simulierst und baust dann Agenten, die in dieser simulierten Welt echte World Models generieren. Oder da kannst du deinen Roboter trainieren quasi auf simulierten Weltmodellen, statt echte World Models zu haben. Der Nachteil ist natürlich, dass du nicht diese Genauigkeit haben wirst, du wirst die Kausalität nicht immer verstehen und du wirst die Kausalität auch nicht in die Roboter oder in die Trainingsdaten dann reinkriegen. Aber du hast trotzdem ein Modell, das funktioniert. Es ist zwar nicht schlau, es ist nicht intelligent, es versteht die Welt nicht, aber es kann die Welt gut darstellen und es kann sie perfekt simulieren, wenn sie genug Daten hat. Und das ist sozusagen der Grundgedanke dahinter, dass sie sagen, man braucht gar keine World Models, sondern wir nehmen einfach unsere bestehenden Large Language Models und simulieren die Welt einfach. Und dann können wir da drinnen unsere Embodied AI, also Roboter oder was auch immer, simulieren, indem wir sie träumen lassen. Also sie träumen quasi die Welt zusammen. Und es wird kontinuierlich immer die Welt dargestellt. Also das nächste Token wird sozusagen simuliert und dann ist es quasi wie ein World Model. Aber ob das dann tatsächlich skaliert, ist eine andere Frage. Ja, das ist, weil das Problem bei dem Modell ist natürlich, dass es extrem rechenintensiv ist, weil du ja alle Daten simulieren musst und zwar dauerhaft. Also der Vorteil von uns Menschen ist ja, wir haben ein World Model und das ist extrem effizient. Mit 50 Watt betreiben wir unser Gehirn und können irgendwie uns in der Welt bewegen. Und das wird mit einem Large Language Model nicht funktionieren. Also vielleicht reicht's, um den, bis quasi der Weg zu richtigen World Models da ist, dass du die ersten Roboter basierend auf diesen Simulatoren trainierst. Aber das ist halt alles nur, man erschlägt einfach das mit Leistung, mit Rechenleistung.
Ist das dann Training oder Inferenz?
Das wäre dann Inferenz. Das wäre tatsächlich Inferenz, ja.
Okay, weil nochmal den Bogen zu schlagen zu unserem Chip-Thema am Anfang, was dann auch wiederum eben für diesen Kauf von Grok durch Nvidia sprechen würde.
Genau.
Ja, okay, super. Und ja, wir haben noch was Neues dabei, kannte ich auch noch nicht vorher. Und zwar, es gibt ein neues Protokoll, das Science Context Protocol, SCP. Und ja, das baut auf dem Model Context Protocol auf, also mit dem KI-Modelle miteinander kommunizieren können, aber eben für Forschungszwecke. Was hat es damit auf sich?
Genau, was ja bis jetzt in der Forschung immer schwierig war, ist, dass es halt sehr viel sehr spezifische Use Cases gibt. Also es gibt irgendwelche Pipettiermaschinen, es gibt irgendwelche Zentrifugen, es gibt ganz viele Geräte, die nur in der Wissenschaft genutzt werden oder in der Pharma oder in der Forschung oder halt im Laborumfeld. Da gibt's natürlich kaum irgendwelche Standards, die mit der KI arbeiten. Und was jetzt dieses ein Team der Shanghai AI Laboratories hat eben jetzt eben dieses Science Context Protokoll vorgestellt und da haben sie letztendlich MCP Produkte, also MCP Server für die jeweiligen wissenschaftlichen Workflows gebaut. Und da haben sie mittlerweile an die 1600 Interoperability KI Tools gebaut, wo sie dann sagen können, wo die KI dann zum Beispiel Pipettierroboter bedienen kann oder Zentrifugen bedienen kann oder klassische Berechnungsmodelle für statistische Auswertungen nutzen kann. Und das ist jetzt deswegen interessant, weil du hier dann der KI einfach sagen kannst, das ist mein Ergebnis, also das ist mein Ziel von der Forschung und bitte nutze alle Tools, um das Ergebnis auszuarbeiten. Und dann kann der anfangen, dann muss der Mensch dann nur noch mehr hingehen und die Rohstoffe oder die Materialien irgendwo einfüllen und das KI-Modell kann die gesamte Forschung steuern und kann auch gewisse Dinge ausprobieren und Roboter bedienen und die ganzen Forschungsgeräte bedienen. Und ja, und so kannst du das dann internationalisieren und standardisieren vor allem. Weil bis jetzt ist halt jedes Team für sich hat dann halt irgendwie, der eine hat dieses Gerät, der andere hat dieses Gerät. Und jetzt kannst du das halt einfach standardisieren und sagen, okay, du musst jetzt, diese Rohstoffe irgendwie erhitzen oder zentrifugieren und dann musst du eine DNA dort extrahieren oder messen. Und da ist es dann egal, welches Gerät dahinter steht, sondern das MCP-Protokoll oder das SCP-Protokoll kann dann sagen, okay, das ist jetzt ein Siemens-Gerät oder das ist ein was auch immer Gerät und kann das dann kontrollieren.
Das klingt spannend. Also die Frage ist wirklich, oder ob sich das durchsetzen wird. Wahrscheinlich auch hier wieder, umso einfacher das Ganze zu nutzen ist, desto besser die Chancen dafür. Und also, wenn ich habe mich auch schon ein bisschen mit dem MCP beschäftigt. Das ist ja wirklich sehr, sehr simpel. Wenn das jetzt dafür auch gilt und jetzt, ich finde auch die Aufgabe spannend zu sagen, ich habe ein bestimmtes Forschungsziel und jetzt mach einfach mal. Ob dann, also was weiß ich, ja, man denkt ja immer so an die großen Themen wie Krebsforschung, Aging, ja, was sich dann da ergeben wird in diesem spannenden, finde auch in dem mit der wichtigsten Felder des KI-Einsatzes, nämlich der Gesundheit und der Medizin.
Mhm.
Ja, das bringt mich jetzt so ein bisschen, ja, zu einem kleinen Ausblick, den wir ja machen wollten. Also wir haben ja gesagt, jeder von uns, haben wir im Vorfeld besprochen, stellt so drei Thesen auf, was das Jahr 2026 im Bereich KI bringen wird aus seiner Sicht. Und ja, dann würde mich mal interessieren, wir können es ja, um fair zu bleiben, wir machen es so, wir machen es abwechselnd, ja, da muss nicht einer drei.
Okay.
Okay, fang du mal mit einem Punkt an und dann lege ich nach.
Okay, die Regel ist, es muss irgendwie, es darf kein No-Brainer sein, oder? Es muss irgendwie etwas sein, was eigentlich unerwartet ist.
Boah, ich würde das so ganz klassisch wie beim Brainstorming machen. Es gibt eigentlich keine Regeln. Was dir einfällt, ist gut. Ja.
Okay. Ja. Also ich würde mal eine Hypothese aufstellen, dass das alles in Verbindung bringt, also Geopolitik, Forschung und Wissenschaft. Ich glaube, dass China dieses Jahr die ersten Lithografiemaschinen schaffen wird, die 3 Nanometer hinbekommen und auch schon die ersten Produktionsstätten für das Chip-Design mit 3 Nanometer hinbekommen. Und sobald die erste Produktionsstätte steht, wird China Schiffe in das südchinesische Meer rausschicken und mal ein bisschen Taiwan stressen und vielleicht die Produktionslinie von TSMC langsam lahmlegen. Und das wird dazu führen, dass Nvidia abstürzt und auch die gesamte KI-Entwicklung massiv gestört wird. Oder es führt zum Dritten Weltkrieg. Das ist die Alternative. Das ist so meine dystopische Weltansicht. Ich weiß nicht, ob es... Ich hoffe, dass die Chinesen es nicht so schnell schaffen, aber wenn sie es dieses Jahr schaffen, wird das definitiv dieses Jahr passieren.
Okay. Meine erste Erwartung ist, dass wir in diesem Jahr einen großen Player in dem ganzen KI-Game sehen werden, der aus dem Markt ausscheidet. Ja. Ich würde mal ganz mich aus dem Fenster lehnen und würde sagen, es wird OpenAI.
Okay.
Ja, ich sag dir auch warum. Ich glaube, die Erwartungen, die geweckt wurden durch diese riesigen Investitionen, die werden sich im Lauf dieses Jahres als nicht realistisch erweisen. Man wird sehen, oder es wird sich zeigen, dass OpenAI auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein wird, so viel Gewinne zu erwirtschaften, um A, bestehende Schulden oder Zinsen bedienen zu können und B, neue Kredite aufzunehmen. Wie das dann aussehen wird, das weiß ich noch nicht. Also ob da jetzt irgendwie der Staat, also die USA einspringen, Teile übernehmen oder ob das Ganze zerschlagen wird oder das weiß ich nicht. Aber ich sehe 2026 als Schicksalsjahr für OpenAI.
Naja, Microsoft wäre der klassische Retter, ne? Also Microsoft hat ja schon einen großen Anteil. Das heißt, die würden dann wahrscheinlich einfach die Assets übernehmen. Das würde aber bedeuten, es betrifft nicht OpenAI komplett, sondern vielleicht nur Sam Altman oder halt irgendwie die Brockman und den Sam Altman, also die Führungsrieger von OpenAI, oder?
Ja, also das kann ich mir vorstellen. In welcher Form, wie gesagt, das passieren wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da wird es irgendeine Form von Disruption geben.
Ja, das, also die Hypothese finde ich steil, weil sie immer noch quasi der Core-Player sind am Markt, und ich stimme dir absolut zu, dass OpenAI total gefährdet ist. Aber ich glaube, dass sie dieses Jahr fallen, halte ich für fast unwahrscheinlich. Aber es ist eine steile Hypothese auf jeden Fall. Und wenn du damit
sind wir hier.
Ja. Und ich könnte es mir auch gut vorstellen. Ich könnte es mir auch gut vorstellen. Also als kontroverse Hypothese. Aber ich sehe halt, dass die vorher noch einen Börsengang machen werden oder halt Microsoft einspringt, und dann wird das einfach nur ein Hyperscaler geben. Ja. Aber du könntest recht haben, dass es vielleicht in der Form, wie es jetzt existiert, nicht weitergeführt wird. Ja. Also das, da stimme ich dir auch zu. Ja.
Ja, okay, dann die zweite These von dir.
Ja, meine zweite These, ich würde tatsächlich versuchen, das Thema World Models anzugehen. Ich würde sagen, dieses Jahr, ich meine, das ist fast eigentlich eigentlich ist es nicht sehr überraschend, wenn man das sagt, ja, dass dieses Jahr ein Jahr der World Models wird, weil es hat sich ja schon abgezeichnet, dass es dorthin geht. Aber ich würde sogar noch weitergehen und ich würde sagen, Nested Learning in Zusammenhang mit World Models wird die nächste Generation der KI-Systeme, der KI-Welten bringen. Und sie wird die ersten, also vielleicht, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon soweit sein wird, aber sie wird die klaren Anzeichen der Verdrängung der LLMs zeigen. Also Nested Learning, Continuous Learning, also ich spreche im Speziellen von den ehemals Titans Transformern, jetzt Nested Learning, also das kontinuierliche Lernen bei KI-Modellen als Grundlage für World Models auch, also nicht nur für Large Language Models, sondern auch tatsächlich für World Models, und daraus ableitend quasi eine komplett neue Generation von KI-Systemen, die Large Language Models vertreiben werden. Und Frankreich wird hier eine Rolle spielen. Hm? Mit dem Yann LeCun.
Ja, genau. Also das kann ich mir auch vorstellen. Da hatten wir auch letztens schon drüber gesprochen. Na, da gibt es ja auch dieses das neue Startup, was er mit gegründet hat. Und die ja sehr stark auf World Models setzen. Na gut, kann ich mir vorstellen. Also auch gerade, weil das Thema Continuous Learning eigentlich fast schon essentiell ist für die weitere Entwicklung des ganzen Bereichs. Meine zweite These: Ich glaube, Google wird in diesem Jahr ein Modell auf den Markt bringen, was den Wettbewerb zumindest mal im, sagen wir mal, im End-User-Bereich, ja, weit hinter sich lassen wird. Also Google wird da jetzt sozusagen die Speerspitze sein der Commercial KI-Modelle. Und ich erweitere das Ganze noch. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr auch eine grundlegende Transformation der Suche sehen werden, im Sinne, dass Google weg von der klassischen Suche gehen wird, hin zu einer neuen Art, die jetzt nicht der KI-Modus ist, sondern eine Mischform aus KI-Modus und der bestehenden Suche. Aber dass die dann standardmäßig zumindest mal für alle englischsprachigen Nutzer, vielleicht sogar für weltweit alle Nutzer ausgerollt wird. Diese zwei Dinge sehe ich und ich glaube, dass die auch irgendwie zusammenhängen.
Da gab es ja jetzt auch diese Experimente mit diesem Journal, ne? Also wo sie das journalmäßig dargestellt haben. Das könnte tatsächlich so die Zukunft sein, oder?
Ja, ist eine Möglichkeit, ja.
Aber genauer willst du, weißt du es auch nicht, wie du das definieren würdest. Es wird nur anders sein, als es jetzt ist, ne?
Es wird anders sein, es wird Elemente von, also es wird KI-Elemente enthalten, es wird aber auch klassische Links enthalten. Ganz wichtig für Google natürlich auch, es wird Möglichkeiten weiterhin enthalten, zielgerichtet Werbung auszuspielen. Und das damit steht und fällt das Ganze natürlich. Aber ich glaube, dass wir sowohl bei der Auswahl der Antworten als auch bei der Formulierung der KI-Antworten dann einen sehr starken Einfluss haben werden, die durch Googles KI-Modelle. Momentan ist ja Gemini 3 Pro. Und ich glaube, dass da dann, wenn da dann ein Nachfolger kommt, dass das dann noch sich deutlich verändern wird und auch noch in Richtung visuelle Elemente, interaktive Elemente gehen wird. Also dass die Suche immer mehr zum Wissensinterface wird.
Mhm. Okay. Mhm. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ich glaube, das würde auch das Problem von Google lösen, ne? Mit der Monetarisierung.
Ja,
Und ja, da bin ich schon gespannt, wie das dann dasteht.
Okay, dritte These.
Puh, da habe ich jetzt mehrere konkurrierende Gedanken. Einer der Gedanken ist, dass eine ganz neue Hardware-Generation entstehen wird, auf Grundlage der Memristoren oder halt ähnlichen Technologien, analoge Chips, On-Chip-Devices, also wo diese Memory Wall einfach aufgelöst wird. Und ich glaube, dass einer der großen Hersteller da einsteigen wird, ob es jetzt Google sein wird, ob es jetzt, weiß nicht, Microsoft, AMD, Nvidia, wer auch immer sein wird. Irgendwer wird auf diesen Zug aufsteigen. Ich glaube, China wird zeigen, dass diese Technologie funktioniert und dann werden große Chip-Hersteller oder Hyperscaler auch auf den Zug aufsteigen und versuchen, die nächste Generation der Prozessorentwicklung voranzutreiben. Und da werden wir dieses Jahr die ersten, sag ich jetzt mal, größeren Entwicklungen sehen. Und dass eben so kleinere Unternehmen, die jetzt diese Memristoren bauen, wie dieses deutsche Unternehmen, dass das sozusagen überflügelt wird von irgendeinem Großtech-Konzern und die aber ähnliche Konzepte entwickeln werden.
Mhm.
Und das wird wiederum den gesamten Robotermarkt und die Edge Devices massiv verändern. Also die ganze Chip-Produktion wird das massiv disrupten.
Ja, lustig. Also ich hatte auch jetzt bei meinem dritten Punkt in Richtung Hardware überlegt. Bei mir gehen die Gedanken eher in Richtung Quantencomputing. Und ich glaube, dass wir da dieses Jahr noch mehrere Durchbrüche erleben werden. Also die ganze Technologie dann auch im breiteren Einsatzbereich denkbar machen. Und dass wir dann da auch passend zu dem, was du gesagt hast, eine Abkehr jetzt von rein auf klassischen Halbleitern orientierte Sichtweise haben werden. Ja, also da erwarte ich einiges dieses Jahr.
Planmäßig würden wir ja sogar quasi fast da sein. Wir haben ja mal die Quantencomputer-Folge gemacht. Da sind wir ja quasi im Zeitplan 2026, 2027, so die ersten Use Cases über 100 plus stabile Qubits. Vielleicht sogar sagen, dass ein anderer Bereich im Quantensektor relevanter wird, und zwar die Quantensensoren. Ja? Also Quantensensoren sind quasi Elemente, die jetzt größtenteils in so Atomuhren und so verwendet werden. Das sind so Diamanten mit Stickstoffmolekülen, also mit Stickstoffatomen, die dann, wo du quasi nicht mehr, also so, wo du GPS quasi ausschalten kannst, ne? Also wo du GPS nicht mehr brauchst, die Signale, sondern du kannst das messen anhand der Sensoren, der Quantensensoren. Und damit bist du quasi störungssicher. Also du kannst quasi GPS störungssicher oder gesamte Satellitennavigations-, Satellitensysteme störungssicher steuern. Also ich glaube, dass dieses Jahr dass in diesem Quantensensorenmarkt einiges passieren wird und auch in der Medizintechnik. Also dass du quasi mit diesen Quantensensoren ganze MRTs und so ersetzen kannst. Ja. Wie weit das dann schon sein wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube, dass, dass der Markt dafür jetzt langsam erschlossen wird und vom Militärischen langsam in die zivile Form kommen wird.
Ja, dass die Anwendungsseite gerade im Bereich Medizin, da habe ich auch dran gedacht, habe ich natürlich auch große Hoffnungen. Ich habe es nicht genannt, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh dafür. Ich glaube, in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Aber ja, wäre natürlich schön, wenn sich da auch richtige Vorteile oder Fortschritte dann einstellen würden. Ja, ja. Also gut, wir haben unsere Pfeiler eingerammt und jetzt liegt es am Jahr 2026, uns entweder zu bestätigen oder uns Lügen zu strafen. Ja, sind ja offen und werden es dann spätestens Ende des Jahres nochmal auf den Prüfstand stellen.
Ja, da können wir uns dann dran messen. Mal schauen, wir werden wahrscheinlich beide komplett daneben liegen.
Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest mal nicht gering.
Genau. Aber wir haben zumindest eine Vision.
Genau, irgendwie eine grobe Ahnung haben wir. Vielleicht haben wir auch in einem Punkt recht. Mal gucken. Also bei sechs Chips, die wir gesetzt haben, vielleicht liegt ja einer auf der richtigen Farbe zumindest. Ja.
Ja. Ich meine, vielleicht können wir ja auch mal eine Folge machen, wo wir uns darauf vorbereiten und nicht so spontan einfach jeder schmeißt was aus seinen letzten Gehirnwindungen raus, sondern so vorbereitet mit Überlegung und so. Weil sowohl bei dir, also auch für alle Hörer hier, da haben wir uns nicht darauf vorbereitet, sondern das war ein spontan Brainstorming hier, ja.
Das fand ich ja das Schöne. Ja, wir haben ja erst überlegt, sollen wir uns vorher Gedanken machen? Dann haben wir gesagt, nee, ist doch viel interessanter, wenn wir das, was uns so auf Anhieb einfällt, jetzt mal da sagen. Und ja, klar, wir können gerne dann auch nochmal eine Variante dann machen mit Vorüberlegung. Und mal gucken, vielleicht kommt ja dann das Gleiche raus oder auch nicht. Mal schauen. Ja. Jedenfalls sind wir damit am Ende dieser ersten Ausgabe des Jahres 2026 und sind, glaube ich, wenn ich auf die Uhr schaue, wieder gute anderthalb Stunden geworden, die sehr kurzweilig waren. Und ja, an dieser Stelle wieder mein Dank an dich, Josef, für den interessanten und inspirierenden Austausch und mein großer Respekt an alle, die jetzt noch zuhören. Dann seid ihr wirklich, gehört ihr zu dem harten Kern, der es wirklich wissen will. Und in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, nächste Woche geht's weiter, nächste Folge ist dann angesagt und ich klinke mich schon mal aus und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke Christian. Ja, danke auch an alle Zuhörer, die es bisher geschafft haben. Vielleicht für den einen oder die zwei, die noch hier sind, ihr könnt es uns gerne auch bewerten. Also auch eine Ein-Stern-Bewertung. Jede Art von Bewertung ist fein. Wir freuen uns über alles. Kommentare, Beschwerden, ihr könnt mich und den Christian auch direkt in LinkedIn anschreiben. Wir freuen uns, auch wenn ihr Predictions habt, die wir vielleicht mal auseinandernehmen oder halt bewerten oder darüber einfach nur plaudern sollen. Sagt es Bescheid.
Aber danke einem Stern möchte ich dann wissen, warum.
Zumindest. Genau. Vielleicht, weil es so lang war, aber ja. Sage ich nur selber schuld. wir freuen uns wirklich über alles. Danke und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.